sondern der, der das Wort hört und von Gott überzeugt wird, der ist verantwortlich, Schritte zu gehen. Ob dein Bruder rechts und deine Schwester links von dir mitgehen, das ist nicht wichtig. Sondern ist es der Ruf Gottes? Und wenn es der Ruf Gottes ist, dann höre und nimm es an und geh. Ja, aber das könnte Schwierigkeiten bereiten. Ja, das ist dir verheißen. Es könnte nicht nur, es wird. Mach aus deiner Furcht eine Gewissheit, so überwindest du diese Ängste. Ja, aber vielleicht werden sie mich ablehnen. Nein, sie werden dich ablehnen. Ja, vielleicht passiert was Schlimmes. Ja, es passiert etwas Schlimmes. Hundertprozentig. Aber Gott wird in einer neuen Weise mit dir sein. Gott steht zu jedem seiner Kinder, die sich hundertprozentig und radikal auf seine Seite stellen. Jesus sagt, dass die, die ihm nachfolgen, die ihm gehorchen, die ihn ehren, die wird der Vater ehren. Und ich möchte lieber die Ehre vom Himmel haben, als die Ehre von Menschen. Ich habe eine Wahl getroffen. Und das war eine kluge Wahl. Weil die Ehre von Menschen vergeht. Und es ist nur einen Moment. Aber die Ehre von Gott, der Lohn von Gott, der bleibt. Der bleibt. Und was Gott dir schenkt, niemand kann es dir wegnehmen. Niemand. Halleluja. 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 So lass uns das begreifen. Wir können Hingabe an Christus, Nachfolge, niemals trennen von seinem Wort. Wir können das nicht. Und wir haben starke Trends heutzutage aus verschiedenen Ecken, die mit großer Überredungskunst hineinkommen in die Gemeinde. Und sie versuchen uns ein neues Bild, eine neue Art von Christsein nahezubringen. Eins der großen Schlagworte ist Liebe. Der religiöse Geist macht sich doch nicht beliebt, indem er von Hass und von Zerstörung redet. Also er passt sich an und er benutzt christliches Vokabular und er redet von Liebe. Aber sein Verständnis von Liebe kommt nicht aus diesem Buch. Sondern sein Verständnis von Liebe ist eine menschliche, humanistische Erfindung. Es ist eine Toleranz. Es ist ein, das müssen wir jetzt mal so stehen lassen. Und sie lassen Dinge stehen, die Paulus umgenietet hätte. Und sie sind lammfromm, da wo Paulus ein Löwe gewesen ist. Und umgekehrt, da wo Paulus ein Lamm war, da wollen sie Löwen sein und herrschen und zwingen und erpressen und manipulieren. Das ist das Werk des religiösen Geistes. Nachfolge Jesu kann niemals getrennt werden vom Worte Gottes, niemals. Eins der großen Schlagworte in unserem Land jetzt, und das wird hier kommen, ist Einheit. Und der neue Gott heißt Einheit. Und alles wird der Einheit untergeordnet. Und Hauptsache Einheit. Aber wenn du liest Johannes 17, es beginnt damit, heilige sie in der Wahrheit. Lange bevor Jesus über Einheit redet und betet, sagt er, heilige sie in der Wahrheit. Damit beginnt es. Dein Wort ist Wahrheit, sagt er dann. Johannes 17, Vers 17. Dein Wort ist Wahrheit. Und dann ist es eine Einheit all derer, die von Neuem geboren sind. Und nicht eine Einheit von Kirchen und frommen Institutionen und Organisationen, auf einer großen Leiterkonferenz in Deutschland, einer der führenden geistlichen Leiter des Landes. Er sagte, wir dürfen nicht vergessen, die evangelische Kirche ist auch Teil des Leibes Christi. Ist das die Sicht von Paulus? Zum Leib Christi gehören nur Menschen, die von Neuem geboren sind. Nur. Niemand sonst gehört überhaupt dazu. Es gibt keine Kirchenmitgliedschaft im Leibe Christi. Das gibt es überhaupt nicht. Weil Gott überhaupt keine Kirchen kennt und anerkennt. Schock. Gott kennt keine Kirchen. Gott kennt seine Kinder und er kennt die Kinder der Welt. Mehr kennt er nicht. Zück nicht deinen Mitgliedsausweis, wenn du da oben ankommst. Oder deinen Taufschein oder irgendwelche anderen Dokumente. Die werden da oben nicht anerkannt. Amen. Und Jesus betete darum, dass wir alle eins sind, so wie er mit dem Vater eins ist. So sollen wir eins sein. Also nichts Komitees, nichts Papiere, nichts Erklärungen, nichts feierliche Versöhnungsveranstaltungen, sondern einfach nur, wir geben uns Gott hin. Und dann erkennen wir im Geist all die, die sich auch Gott hingegeben haben. Und wir sind mit ihnen eins. Nirgendwo siehst du eine, predige schon den Saal leer, ja? Nirgendwo siehst du eine Aufforderung, eine Einheit zu schaffen. Nirgendwo. Sondern erhaltet, bewahrt die Einheit des Geistes. Ist da. Wir müssen sie nicht schaffen. Wir können sie auch nicht schaffen. Die Einheit ist längst da. Meinst du, Jesus hat ein Gebet gebetet und jetzt seit 2000 Jahren wartet darauf, dass sein Gebet sich erfüllt? Einheit ist da. Die Frage ist, bin ich in der Einheit oder außerhalb der Einheit? Da, wo Menschen sich anmaßen, wir müssen jetzt etwas tun, dass wir eins sind, sind sie nicht auf der Grundlage des Wortes. Wir sollen so eins sein, wie Jesus mit dem Vater eins ist. Wenn unsere Beziehung mit Gott so ist, wie die Schrift es sagt, sind wir eins. Wir sind eins. Wenn ich nichts anderes will als das, was Jesus will, und du willst nichts anderes als das, was Jesus will, was trennt uns dann? Du hast deine Kindertaufe über Bord geschmissen, du hast deine Eucharistielüge über Bord geschmissen, du hast das ganze Zeugs alles weg. Du hast nur noch Christus und sein Wort und weiter nichts. Und die anderen auch und ihr seid eins. Man denkt, ja, wir sind eins. Es ist ein Wunder, Gott hat es getan. Aber bei uns ist das jetzt Mode. Ohne Einheit kommt keine Erweckung angeblich. Zeige mir eine Erweckung in der Kirchengeschichte, wo die Heißen versucht haben, sich zu versöhnen mit den Lauen, um dadurch Erweckung hervorzubringen. Zeige mir ein Beispiel, wo das funktioniert hat. Und ich habe viel mich mit Erweckungen beschäftigt und viele Literatur darüber gelesen, was immer ich kriegen konnte. Und Erweckung, ein Durchbruch des Geistes, fing immer damit an, dass einige sich haben rufen lassen und haben sich abgesondert vom lauen Rest. Immer fing es so an und haben einen hohen Preis bezahlt, der Ausgrenzung, der Ablehnung, der Verachtung. Und wenn dann der Durchbruch des Geistes kam, bekamen sie die meiste Verfolgung und Ablehnung und Bosheit zu spüren von denen sie sich vorher abgesondert haben. Als die Ausgießung des Heiligen Geistes damals begann, in Los Angeles, es kam nicht in die großen etablierten Gemeinden. Es war in einem kleinen, halb abgebrannten Schuppen. Und die führenden großen Leiter der Stadt haben gewarnt vor diesen Veranstaltungen und haben ihren Gläubigen gesagt, geht da ja nicht hin. Geht da bloß nicht hin. Das ist nicht von Gott, das sagt euch doch schon euer normaler Menschenverstand. Woran wissen wir daran, dass das nicht von Gott ist? Dort in der Azusa Street, da beten Schwarze mit Weißen zusammen. Überlegt doch mal, das kann doch gar nicht von Gott sein. Zu der Zeit haben die Weißen noch gezweifelt, ob die Schwarzen überhaupt eine Seele haben. Hallo. Gläubige, weiße Gläubige haben angezweifelt, ob Schwarze überhaupt eine Seele haben. Können wir uns heute nicht mehr vorstellen, aber das war gängiges Denken um diese Zeit. Und wenn da Weiße sich erniedrigt haben, mit Schwarzen zu beten, dann weiß man doch, das Werk kann nicht von Gott sein. Weil das würde Gott nie tun. Siehst du diese Borniertheit? Siehst du diese unglaubliche Arroganz? Und wie weit man von dem Herzen Gottes weg war. Und in jeder neuen Bewegung des Geistes wiederholt sich dasselbe. In jeder Bewegung des Geistes. Und der Geist Gottes kommt nicht zu großen etablierten Gemeinden, wenn sie sich nicht öffnen für heilige Einseitigkeit. Gott ist nur zugewandt zu denen, die Hunger haben und die sagen, was immer wir hier verändern müssen, was immer sich ändern muss an unserer Mentalität, an unserem Gottesdienst, an unserer Art, wie wir uns verstehen, es ist uns alles egal. Herr, wirke du, sei du Herr, du alleine. Das ist die Einladung, die Gott braucht und etwas anderes nicht. Das ist die Einladung. Und Gott ist sich nicht zu schade, zu irgendeiner unbekannte, versprengte Hausgruppe zu kommen. Wenn da Hunger ist und ein Schrei nach ihm, dann kommt er. Und er sagt, ja, die haben ja nicht mal Namen. Und wer hat überhaupt ihre Leiterschaft ordiniert? Und welche Ordinationspapiere haben die? Nicht mal eine richtige Kanzel haben die. Wie kann denn da mein Segen vom Himmel kommen? Ihr Lieben, der Gott, dem wir dienen, ist nicht kirchlich. Er ist göttlich. Er ist himmlisch. Er kann sogar da kommen, wo wir nicht mal ein Mischpult haben. Amen. Ja, zu welcher Gruppierung gehört ihr denn? Ja, wir gehören zu Jesus. Ach, solche seid ihr, okay. Für Gott reicht das aus. Für Gott ist das ein Kompliment. Für ihn ist es eine Einladung. Für die Frommen, die auf Fassade schauen und menschengemachte Werke und Gebäude und Titel und Zahlen und Größe. Für die ist das etwas, worüber man die Nase rümpfen muss. Aber lasst uns nie vergessen. Als Gott kam zum ersten Mal, er kam in einen Stall, wo es stank, wo der Mist auf dem Boden war. Er kam nicht in die Luxusvillen der Pharisäer und Schriftgelehrten. Er kam in einen Stall. Das ist die Art Gottes. Und die nächste Bewegung Gottes wird nicht in den etablierten großen Kirchen anfangen. Glaub es mir. Jeder ist eingeladen. Jeder hat Zugang, wenn er sich demütigt. Und die neue Bewegung Gottes wird eingeleitet durch Menschen, die diese Eindeutigkeit wieder haben in ihrem Leben und die sagen, wir halten uns an Christus und das bedeutet an sein Wort. Das war die Haltung der Täuferbewegung. Daraus kam ihre Dynamik, daraus kam ihre Kraft. Das hat Menschen überzeugt. Und heute hören wir Worte wie, weißt du, Hauptsache wir haben Gemeinschaft, Hauptsache wir sind eins. Lehre, lass uns Lehre nicht so betonen, Lehre trennt. Aber Gemeinschaft, das bringt uns zusammen. Schauen wir nicht auf die Dinge, wo die Unterschiede sind, sondern schauen wir auf das, was wir gemeinsam haben. Ich meine, wir alle haben doch Christus im Zentrum. Wenn Christus im Zentrum ist, ist auch sein Wort im Zentrum. Und wenn sein Wort im Zentrum ist, dann sind die Dinge, die gegen das Wort sind, in unserem Denken und in unserer Praxis nicht zu finden. Wir können nicht sagen, Christus ist das Wort, er ist die Wahrheit und wir haben alle möglichen Dinge, die total gegen die Wahrheit sind. Wir können nicht sagen, Christus ist der Herr und dann besprenkeln wir kleine Babys mit Wasser. Wir können das nicht tun. Ja, du bist aber intolerant. Weißt du nicht, dass wir verschiedene Frömmigkeitsstile so haben? Und die sollen wir doch einmal so stehen lassen. Lass das doch einfach mal stehen. Was hätte Paulus gesagt, wenn du ihm so gekommen wärst? Er hätte ihm gesagt, weißt du, das müssen wir jetzt mal so stehen lassen. Die lieben doch auch Jesus. Was hätte Paulus gesagt? Ach so, ja, die Toleranz, meine Güte, beinahe vergessen. Hoho, beinahe mich an der Einheit des Leibes vergriffen. Paulus kam nach Ephesus. Da waren 12 Leute, die sagen, wir gehören Christus, wir sind Kinder Gottes. Apollos war hier, hat gepredigt, wir haben uns bekehrt, wir sind Kinder Gottes. Paulus sagt, aber irgendwie kommt ihm ein bisschen komisch vor. Und er merkt, da fehlt doch was. Und er sagt, habt ihr überhaupt den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Hat nicht gesagt, das lassen wir jetzt mal so stehen. Es kann ja nicht nur pfingstlich charismatische Leute geben. Es gibt auch einen Raum für das Nicht-Charismatische. Nicht wahr? In Gottes Haushalt ist eine Vielfalt. Und alle sind so nette Blumen auf einer großen, bunten Blumenwiese. Und jede Blume ist so ein Farbtupfer und alle zusammen ergeben dann das schöne Bild dieser prächtigen Blumenwiese. Oh, das rührt auch unser Herz. Es ist sentimentale, religiöse Quatscherei, die mit der Wahrheit nichts zu tun hat. Paulus sagt, habt den Heiligen Geist empfangen. Ja, wir wussten gar nicht, dass es das überhaupt gibt. Er sagt, okay, das holen wir jetzt nach. Und weil er merkt, die haben den Heiligen Geist nicht empfangen, checkt er gleich alle Grundlagen, sagt, worauf seid ihr überhaupt getauft? Und es kam heraus, sie hatten die Taufe des Johannes. Aber neutestamentliche Gläubige hatten die Taufe nach der Bekehrung in Jesus hinein. Und ehrlich gesagt, ja gut, Taufe Johannes, Hauptsache ihr seid gläubig, Hauptsache Jesus ist im Mittelpunkt, das lassen wir jetzt mal so stehen. Sag, pass auf, Gott hat mir seinen Plan offenbart und er hat mir das Apostelamt gegeben für die Gemeinde und Gott hat mir den Bauplan für die Gemeinde gezeigt. Und der Bauplan für die Gemeinde ist so und so und so. Und es beginnt mit Bekehrung und der Abschluss der Bekehrung ist die neutestamentliche Taufe mit Untertauchen auf den Namen Jesu. Und das werden wir jetzt nachholen. Und kein Protest. Ja, nee, das sehen wir anders. Da können wir nicht mit. Ich meine, sollen wir jetzt den Johannes verraten? Als die Gemeinde anfing, da heißt es so schön, und sie verharrten in der Lehre der Apostel. Sie verharrten in der Lehre der Apostel. Warum hat in den ersten Gemeinde, wenn du das liest in Apostelgeschichte, warum hat da niemand gesagt, aber ich möchte doch meinen Diana-Kult so im Herzen behalten und möchte doch sie weiter ehren und lieben und die Opfer bringen. Und das können wir ja ein bisschen umdeuten und aus Diana machen wir Maria und das war doch eine wunderbare Frau und die hat doch wirklich den Sohn geliebt und sich hingegeben. Warum hat niemand solche Ideen gehabt am Anfang? Weil das Verständnis völlig anders war. Da waren die Apostel, die haben gesagt, wo es lang geht, und die anderen waren die Jünger. Fertig aus. Und wenn die Apostel nichts von Marienanbetung gesagt haben, dann war es wohl nicht wichtig. Fertig. Es war so einfach. Die Apostel lehrten, die Jünger gehorchten. Es war so einfach. Niemand hat gesagt, ja, kann ich nicht auch Christ sein ohne dieses Sprachengebet? Ich meine, das gefällt mir irgendwie nicht. Und mein Pfarrer hat auch gesagt, das ist irgendwie nicht nützlich und irgendwie komisch. Niemand hat solche Dinge gebracht. Oh, was waren das für herrliche Zeiten. Es war alles so klar, es war alles so einfach. Die Apostel haben gesagt, das ist der Plan Gottes, so sieht Gemeinde aus. Und die anderen haben nicht gedacht, ihre Berufung ist, die Apostel zu belehren. Ihre Berufung ist, den Aposteln zu folgen. Ihre Berufung ist, den Willen Gottes zu tun und die Gemeinde zu bauen, die Gott sich vorgestellt hat. Und darum findest du nichts von Maria und Rosenkranz und den ganzen Hokuspokus. Und wenn wir Abendmahl feiern, dann müssen da die Knochen der Heiligen unterm Tisch sein und lauter so ein Kram. Nichts davon. Und Medaillen, die man tragen muss, damit man beschützt ist. Nichts von all diesen Dingen war da. Einfach nur das Wort und der Segen und die Bestätigung vom Himmel. Und wenn wir das nur begreifen würden, Gott sucht keine Ratgeber, die seinen Plan noch ein bisschen verbessern und modernisieren und anpassen und akzeptabel machen für die Welt. Gott sucht das alles nicht. Gott sucht Herzen, die sagen, du bist Gott und ich folge dir nach. Das ist alles, was er sucht, weiter nichts. Sie verharrten in der Lehre der Apostel. Römer 6, 17. Ihr seid von Herzen gehorsam geworden, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben seid. Die Gläubigen wurden einem kompletten Bild der Lehre übergeben. Nicht einzelnen Lehren, sondern einem Bild. Das heißt, die Lehren haben alle ihren Platz und ihren Zusammenhang. Und Lehren gehören zusammen und halten einander in Balance und sie alle zusammen ergeben das richtige Bild. Und die Apostel, wie Paulus und die anderen auch, haben die Gläubigen übergeben. Nicht ihren Lieblingsdoktrinen, sondern dem Bild der Lehre, das sie von Gott empfangen hatten. Und so lieb und so helfend und väterlich und liebevoll sie waren zu den willigen Schafen. Genauso streng und entschieden und löwenhaft waren sie mit denen, die versucht haben, diese Konturen aufzulösen. Und das gehört beides zusammen. Wir können nicht die Güte Gottes haben ohne die Strenge. Wir können nicht das Lamm haben ohne den Löwen. Wir können nicht eine Liebe haben, die gleichzeitig das, was Liebe zerstört, richtet. Das ist nicht möglich. Wahre Liebe schützt vor dem, was religiös daherkommt und raubt. Wenn wahre Liebe von Gott da ist, wird die Herde beschützt vor Dingen, die räuberisch und zerstörerisch sind. Wenn etwas wahr ist und ich davon überzeugt bin, dann muss ich mich abgrenzen von dem, was daherkommt und auch wahr sein will, aber Lüge ist. Verstehst du das? Sonst bin ich nicht überzeugt davon, dass das wahr ist. Wenn ich das auch stehen lasse, wenn ich das auch bejahe, wenn ich das auch annehme und auch empfange und mit reinnehme, verrate ich die Wahrheit. Macht das, könnt ihr mir folgen? Ich kann nicht die Wahrheit bejahen und gleichzeitig die Lüge nicht Lüge nennen. Wenn ich die Wahrheit Wahrheit nenne, muss ich die Lüge Lüge nennen. Ich muss klar machen, was ist Wahrheit und was ist Lüge. Wer das nicht tut, betrügt sich selbst und betrügt die, denen er im Namen des Herrn dienen will. Und da müssen wir aus unserer Toleranz, aus unserer Neutralität herauskommen. Wir müssen herauskommen und müssen Farbe bekennen. Und die Reformation wird beginnen, die neue Reformation, genau wie die alte begonnen hat, die stecken geblieben ist nach den ersten Schritten. Alleine die Schrift war ein Schlagwort der Reformation. Sola Scriptura, nur die Schrift, das war der Maßstab. Und dahin müssen wir zurück. Und Paulus war nicht so lieb, dass er die Lüge hat leben lassen. Sondern weil er Liebe war, erfüllt von der Liebe Gottes, hat er Lüge, die hineinkam in die Gemeinde, Lüge genannt. Man studiere das einmal, mit welchen drastischen Worten er sich gewandt hat gegen falsche Lehren und falsche Ideen und Menschen sogar, die falsche Lehren hineingebracht haben. Er nannte sie Apostel Satans. Wölfe. Feinde des Kreuzes. Das waren die Ausdrücke, mit denen er diese Leute belegt hat. Warum haben wir heute so wenig Leute, die sagen, wer das und das glaubt, was total gegen die Bibel ist, ist ein Wolf. Ein räuberischer, reißender, zerstörerischer Wolf. Warum hören wir sowas so wenig? Ist Gott liberaler geworden? Ist Gott im Laufe der Zeit toleranter geworden? Es hat mit Toleranz überhaupt nichts zu tun. Heute ist Toleranz ein Götze geworden. Wenn Gott die Wahrheit ist, dann muss doch die Wahrheit abgegrenzt und klar unterscheidbar sein von der Lüge. Der einzige Bereich vielleicht des Lebens, wo das noch irgendwo akzeptiert wird, dass es absolute Dinge gibt, über die man nicht reden kann, ist vielleicht die Mathematik. Da kann der kleine Schüler protestieren und sagen, nein, 2 und 2 ist bei mir nicht 4, sondern 5 und ich habe auch meine Meinung. Ich sitze immerhin schon ein paar Wochen in dieser Schule und das lasse ich mir nicht nehmen und überhaupt, ich habe Glaubensfreiheit. Also, lieber Lehrer, du kannst lehren, was du willst, aber davon bringt mich niemand ab und ich verlange Minderheitenschutz und ich verlange, dass ich mit meiner Richtung auch akzeptiert und gehört werde. Ja, das ist natürlich völlig absurd, weil der Lehrer ist der Lehrer und er versucht dem Schüler was beizubringen, wovon er keine Ahnung hat. Und das einzige Problem ist, der Schüler glaubt, dass er was weiß. Und der Lehrer hat den Schüler lieb, aber er wird nicht sagen, na gut, weißt du, ich habe dich so lieb und ich will dir nicht wehtun. Ich will dich auch nicht ausgrenzen. Oh, wie schlimm, wenn man den ausgrenzen würde. Eine verführerische Stimme, die sehr jetzt akzeptiert ist bei uns, bringt diesen schönen Satz, die Liebe Gottes grenzt niemanden aus. Die Liebe Gottes grenzt niemanden aus. In allen Religionen ist ein Körnchen Wahrheit. Und der Heilige Geist, hat der letzte Papst gesagt, der wirkt in allen Religionen. So? Welcher Geist ist das, wovon er spricht? Und wenn du dich erhebst und die Fahne hochziehst für die Wahrheit, wirst du geprügelt, wirst du als intolerant, als querulant, als nicht einheitsfähig beschrieben. Ja, wie einheitsfähig war Paulus mit denen, die ihm nicht folgen wollten? Kannst du dir das heute vorstellen in unseren Einheitsgremien und ökumenischen Versammlungen und Konferenzen und jemand sagt, ich habe auch einen Beitrag? Wer etwas anderes lehrt als mein Evangelium, der sei verflucht. Das ist, was Paulus gesagt hat. Diese Haltung ist sowas von extrem. Man kann nur 2 Möglichkeiten sich ausdenken, um das zu erklären. Die eine ist absolute Hybris, absoluter Größenwahn, absolute Vermessenheit, absolute Verlust von irgendeiner Realität, Wahnsinn eigentlich, oder der Mann hat von Gott gehört. Da gibt es nichts dazwischen. Das ist so eine extreme Aussage. Er sagt, jede Verkündigung, Muss ich messen an dem, was ich verkündige? Das ist Wahnsinn. Aber solche Verse werden nicht oft behandelt, weil sie stören diesen Prozess. Aber die, die ausgeliefert sind und die ein Brautherz haben, sie stören religiöse Aktivitäten aufs Empfindlichste. Nicht um zu stören, sondern um Menschen wachzurütteln und um Menschen zu sagen, was ist eigentlich die Grundlage deines Glaubens? Was denkst du eigentlich über Jesus? Wer ist dein Jesus? Ist es der Jesus der Bibel, der eine radikale Hingabe an das geschriebene Wort vollzogen hat? Lies einmal Jesus, wie er immer wieder sagt, damit die Schrift erfüllt wird. Und der Heilige Geist redete durch David. Und der Heilige Geist sprach durch Jesaja. Immer wieder bezieht sich Jesus auf die Gültigkeit und die Absolutheit des geschriebenen Wortes Gottes. Jesus war völlig verbunden mit dem geschriebenen Wort Gottes. Das wäre undenkbar, dass er sagt, das steht zwar geschrieben, aber das ist heute nicht mehr gültig. Und ich erzähle euch was ganz, ganz anderes. Er war verpflichtet dem Worte Gottes. Er war ja das Wort, sonst wäre er schizophren. Wenn er die Schrift verraten hätte, wäre er schizophren geworden, gespalten. Und wenn wir heute in manchen Kreisen und Gemeinden und Kirchen und Bewegungen von Jesus hören, wir müssen uns die Frage stellen, von welchem Jesus reden die eigentlich? Es gibt viele verschiedene Jesus und er selber sagt in der Endzeit, Christusse werden aufstehen, überall. Das bedeutet nicht unbedingt, dass da alle möglichen Leute von sich behaupten, sie sind Christus. Aber Verkündigungen von einem Christus, der nicht der Christus der Bibel ist, wirst du hören. Und wenn du das Wort Gottes kennst, dann siehst du das an vielen Ecken und Enden heute schon. Du siehst das. Seid ihr mit mir? Denkt ihr, dass das wichtig ist? Hat das etwas zu tun mit Reife? Hat das etwas zu tun mit Verantwortung übernehmen für unser eigenes Leben und für das Volk Gottes? Oder sind das jetzt theoretisch-philosophische Gedanken, wo du denkst, ja meine Güte, komm doch mal zum Punkt, mach's doch mal konkret. Könnt ihr das sehen, dass das wichtig ist? Da ist ein Angriff des religiösen, antichristlichen Geistes. Und da geht es um diese Fragen, wer ist Jesus? Was ist überhaupt ein Christ? Was bedeutet es, Jesus nachzufolgen? Was heißt das eigentlich? Und ich denke, wir sind alle gut beraten, wenn wir noch einmal über die Bücher gehen und sagen, was war das Verständnis der ersten Gläubigen? Was war das Verständnis des Heiligen Geistes? Wozu hat der Heilige Geist die Gläubigen gerufen? Und wo gibt es Anzeichen in meinem Leben, dass ich davon Abstand nehme? Und dass ich liebevoller werde als der liebe Gott? Und toleranter werde als er? Und auch mal Dinge stehen lassen kann, die ihm ein Greuel sind? Amen. Lasst uns in das Wort gehen und lasst uns dort wirklich sehr genau arbeiten. 2. Timotheus 3, Paulus sagt zu seinem Sohn, seinem Zögling, den er in die Reife gebracht hat. Timotheus war jünger und dann wurde er in die Reife gebracht und kam in den apostolischen Dienst, so wie Apostel selber. Paulus konnte ihn dann schicken im apostolischen Dienst. Du bist meiner Lehre gefolgt. Du bist meiner Lehre gefolgt, meinem Lebenswandel, meinem Vorsatz, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meinem Ausharren. Siehst du, das ist Jüngerschaft. Das ist ein Vorbild und Timotheus war hingegeben, diesem Mann zu folgen, weil er überzeugt war, dieser Mann hatte was vom Himmel bekommen, was ich brauche. Und Paulus sagt, du bist meiner Lehre gefolgt. Heute hören wir, ach Lehre, weißt du, Lehre trennt. Nein, die ersten Gläubigen waren alle in der apostolischen Lehre und sie waren nicht getrennt. Die Trennungen fingen an, als sie nicht mehr getan haben, was die Bibel gesagt hat. Achtet auf die, die Ärgernisse bringen. Achtet auf die, die Lehren bringen entgegen dem, was wir gelehrt haben. Als das nicht mehr befolgt wurde, fingen die Trennungen an. Solange sie in der apostolischen Lehre blieben, gab es eine Art von Gemeinde. Und ein Verständnis von Christsein. Und alle waren erfüllt vom Heiligen Geist. Es gab nicht Reformierte und Katholische und Besprenkelte und Nichtzungensprechende. Das gab es alles gar nicht. Es gab nur apostolisches Christsein. Weiter nichts. Und am Ende wird es genau das wieder geben. Einen religiösen Haufen. Und die Bibel nennt es die Hure. Und sie wird sehr attraktiv sein. Sie wird sehr prächtig sein. Sehr reich sein. Vom Staat als die offizielle Repräsentanz von all dem, was Glauben beinhaltet, akzeptiert. Und die Hure wird die Braut hassen. Die Hure wird alles haben, was diese Welt bieten kann, an Connections und an Machenschaften und allem. Was ich so liebe am Osten, an Russland und anderen Ländern dort, die Konturen dort treten viel deutlicher hervor. Das, was wir hier auch haben, ist dort alles viel klarer. Und ich habe euch ein bisschen erzählt von dieser Gemeinde, wo der Sohn des Pastors sich den Tresorschlüssel genommen hat, wo die Frau des Pastors chinesische Pillen und Betten mit heilende Steine verkauft und Leute überredet, sich doch wenigstens ein paar Stunden mal in diese Betten zu legen, um sie so zu segnen. Und der Pastor Geld genommen hat für seine eigenen privaten Zwecke und all diese schrecklichen Dinge. Und dann kamen die Bischöfe ins Spiel, um diesen Streit jetzt zu klären. Und die Bischöfe haben den Leuten der neuen Gemeinde, die 300 sind in die neue gegangen und 100 sind bei dem Pastor geblieben. Und die Bischöfe haben denen gesagt von der neuen Gemeinde, ihr müsst jetzt alles zurückgeben, die Registrationspapiere, ihr müsst das Gebäude zurückgeben. Wenn es nicht tut, kriegt ihr Probleme mit dem KGB. Unverhohlen drohen die Bischöfe, die Brüder, damit ihre eigenen Brüder dem KGB auszuliefern und den KGB auf den Hals setzen. Und sie erinnern und sagen, ja weißt doch, da kannst du auf einmal einen Unfall haben, sieht wie ein Unfall aus. So versuchen sie, Gläubige einzuschüchtern. Das sind die Methoden der Hure. Im Namen der Einheit, im Namen der Bruderschaft. Da tritt das alles sehr deutlich zutage. Hier geht das viel subtiler. Aber die Herzen sind schon genau so. Im Moment bahnt sich die größte Spaltung an, die das europäische Volk Gottes je gesehen hat. Und Hure und Braut werden in Kürze ihre Konturen bekommen. Und das eine ist gegründet in Demut, in Abhängigkeit, in Liebe zu Jesus, Gehorsam seinem Wort gegenüber, Streben nach Reinheit, Streben nach Demut, Streben nach der Ehre Gottes. Und das andere ist motiviert von Macht, Einfluss, Ehre von Menschen, groß dastehen, gesehen werden, geehrt werden von dieser Kultur und der Gesellschaft und dem Staat. Das sind Dinge, die gehen nicht zusammen, sondern sie gehen auseinander. Und das, was trennt, sind nicht Störenfriede oder trennend wirkende Brüder mit separatistischen Tendenzen. Das, was trennt, ist das Wort Gottes. Und die einen sagen, Reinheit ist, was Gott von mir möchte. Und Reinheit will er wirken in mir. Und die anderen sagen, ach komm, wollen wir da nicht so eng sein und wollen wir nicht, wie jemand sagte, wollen wir doch nicht einen Buchstabenglauben haben. Mit einem großen Leiter habe ich gesprochen über, dass ich das nicht verstehen kann, wie man ein Liebesbündnis machen kann mit Götzendienern. Und ich habe versucht, vom Wort Gottes zu sagen, du gehst zu dieser Einheitskonferenz, was würde Paulus dort sagen? Würde auch sagen, auf Biegen und Brechen, wir müssen uns mit Leuten versöhnen, deren Ziel es ist, alle Religionen miteinander zu vereinen. Wir müssen uns mit diesen versöhnen. Wenn wir da gleich mit der Bibel kommen, dann werden wir uns nie mit denen versöhnen. Ich sage, du möchtest allen Ernstes dich mit einer Chiara Lubich versöhnen, wo du auf ihrer Website ihr Programm lesen kannst, alle Religionen gehören zusammen und keinen grenzt Gott aus und alles ist gut und alles ist richtig und alle Menschen sind Kinder Gottes. Das ist finsterste Verführung. Das begreift jeder Neubekehrte, dass nicht alle Kinder Gottes sind. Da wozu habe ich mich bekehrt, wenn wir sowieso Kinder Gottes sind? Ich sage, mit diesen Leuten willst du dich versöhnen. Und er sagt, na, du verstehst nicht. Und nachher höre ich, bei anderen hat er sich beschwert über mich. Mit dem Henkel kann man ja nicht reden, der argumentiert immer mit der Bibel. Also so weit sind wir jetzt schon, dass der Vorwurf gemacht wird, ja, der argumentiert ja mit der Bibel. Also ich hätte doch vielleicht eher den Koran zitieren sollen oder das Kommunistische Manifest oder was, dann wäre das vielleicht akzeptabler gewesen oder Hegel oder irgendwie so etwas. Der argumentiert ja immer nur mit der Bibel, mit dem kann man ja nicht reden. Das heißt, sein Maßstab ist etwas ganz anderes. Sein Maßstab steht nicht in der Bibel, sein Maßstab hat er irgendwo anders her, hat aber noch nie geprüft, woher eigentlich. Und ein Maßstab, der nicht aus diesem Buch kommt, ist hochgradig gefährlich. Und jetzt ist die Zeit, wo wir diese Hingabe neu formulieren und neu ausleben und wo wir Konturen schaffen, zuerst in unserem Denken. Unser Herz kann keine Ausrichtung auf Gott bekommen, wenn nicht zuerst unser Denken in den Bahnen der Gedanken Gottes sich bewegt. Versteht ihr das? Erneuer dein Denken, damit du fähig bist zu erkennen, was der Wille Gottes ist. Wenn du dein Denken nicht erneuerst, du sagst, ach ja, ich sehe das in der Bibel, die haben sich bekehrt und haben sich taufen lassen. Aber weißt du, ich habe irgendwie empfunden, Gott erkennt auch meine Bibel. Dann was? Dann hast du einen anderen Maßstab als das Wort Gottes. Und du baust dir einen anderen Gott, der Dinge anerkennt, die Paulus ein Gräuel waren. Du machst dir einen anderen Jesus. Du machst dir eine andere Vorstellung von Nachfolge. Und wenn unser Denken in Übereinstimmung kommt mit den Gedanken Gottes, dann ist dort Raum für Gott an unserem Herzen zu arbeiten. Und das ist eine andere Etage. Da geht es um die Motive. Aber das Herz wird nicht umgeformt, solange das Denken in Auflehnung gegen Gottes Ordnung und gegen Gottes Wahrheit ist. Und die Reihenfolge ist, wir ändern unser Denken und Gott ändert unser Herz. Und wenn wir unser Denken nicht ändern, dann machen wir die Tür zu und Gott kann nicht an unser Herz. Und das ist eine religiöse Verführung. Ach, Lehre, das ist nicht so wichtig. Die neutestamentliche Gemeinde begann mit apostolischer Lehre und mit sonst gar nichts. Es begann nicht mit Gemeinschaft. Wenn du siehst, sie blieben in der Lehre der Apostel und dann kam erst die Gemeinschaft. Ach, Hauptsache, wir haben Gemeinschaft. Nein, erst kam die Lehre. Und die war so klar und so eindeutig, dass Paulus schreiben konnte, wer unserem Lehre, unserem Brief nicht gehorcht, von dem zieht euch zurück. So, man wusste, wer gehorcht den Worten Paulus und wer nicht. Das war nicht, ja, wer will das jetzt beurteilen und wie kann man jetzt sagen, der Bruder lebt nicht in der Wahrheit. Johannes sagt, wer nicht diese Worte aufnimmt, die ihr bekommen habt, den nehmt nicht auf. So, man konnte erkennen, wer nimmt die Worte der Apostel auf und wer nimmt nicht die Worte der Apostel auf. Man konnte das erkennen. Und es gibt eine ganze Reihe von klaren Abgrenzungen und Aufforderungen, einen Bruch zu vollziehen. Eine ganze Reihe von Worten. 2. Timotheus 3, da ist von den Menschen die Rede, die in allen möglichen Sünden leben und das Vergnügen mehr lieben als Gott und sie verleugnen die Kraft Gottes Und wenn du dann weiter unten siehst, sie widerstehen der Wahrheit. Und was sagt Paulus? Solche meide. An anderer Stelle, von diesen wende dich ab. Es gibt Gefäße zur Unehre. Von diesen wende dich ab. Menschen, die apostolische Anweisung in Bezug auf ihr praktisches Leben nicht annehmen wollen, die nicht arbeiten wollen und unnütze Dinge treiben und auf Kosten anderer Leute leben. Von denen zieh dich zurück, hab keine Gemeinschaft. Leute, die in unreine Beziehung leben, in Ehebruch leben, hab keine Gemeinschaft mit diesen Leuten. Das ist eine ganze Reihe von Schriftstellen. Leute, die falsche Lehre bringen, hab keine Gemeinschaft. Das sind die apostolischen Anweisungen. Und die werden missachtet und Leiter sagen mir, ja weißt du, Dialog hat ja noch nie geschadet. Paulus fordert uns nicht auf, einen Dialog zu haben mit denen, die das Wort Gottes mit Füßen treten. Nirgendwo sehen wir den Auftrag, einen Dialog zu führen mit denen, die das Wort Gottes mit Füßen treten. Ich habe diese Schriftstelle noch nicht gefunden. Und wäre sehr überrascht, sie plötzlich zu finden, weil sie der ganzen Mentalität von Paulus total entgegensteht. Das Reich Gottes ist gegründet auf apostolische Lehre. Und die apostolische Lehre haben die sich nicht von irgendwelchen Büchern zusammengelesen, sondern sie haben es per Offenbarung übernatürlich von Gott bekommen und sagt, das ist der Glaube. Und der ist für alle Zeit der Maßstab. Heute das Denken ist so anders. Und man macht ein Fragezeichen hinter dies, ein Fragezeichen hinter das. Und man sagt, naja, eine Kirche, die so lange schon existiert, da muss ja auch was Gutes dran sein. Und sie haben ja auch ihre Argumente und so weiter. Man hat nicht den Maßstab des Wortes Gottes. Und wir können ein brennendes Herz und eine Leidenschaft für Jesus und eine Brautgesinnung nicht trennen von der Wahrheitsfrage. Das ist völlig ausgeschlossen. Es gibt keine innige Liebesbeziehung, ohne hingegeben und ausgeliefert zu sein an die Wahrheit. Das gibt es nicht. Das ist eine religiöse Romantik. Aber das hat mit wirklichem apostolischem Christsein nichts zu tun. Und wenn wir das für uns ergreifen und uns dort positionieren, dann bedeutet das, dass wir Widerspruch bekommen werden. Es bedeutet, wir können nicht im Verborgenen entschieden sein. Wenn wir von der Wahrheit überzeugt sind, da wo Gott uns hingestellt hat, müssen wir stehen für die Wahrheit. Sonst verraten wir Jesus. Wir können nicht Dinge akzeptieren, die seinem Wesen und seinem Wort widersprechen. Wir können das nicht. Versteht ihr das? Was wirst du jetzt machen? So, ja, es war interessant, hat mich herausgefordert. Kann mir eine Menge Situationen vorstellen, wo es bald funken wird. Da bin ich lieber weise und vorsichtig und trage meine Sichtweise nicht nach außen. Ich meine, das ist ja mein Privates. Wenn hier gleich in der Pause du jemanden siehst, der vielleicht kleine Augenprobleme hat und er holt aus seinem Rucksack oder wie der das nennt, der holt da seine Flasche raus, die er von zu Hause mitgebracht hat und trinkt und du hochgiftiges Insektenvertilgungsmittel, mindestens wird er seinen Magen wegätzen, wenn nicht Schlimmeres in ihm bewirken. Er hat einfach, weil er nicht gut geguckt hat, die falsche Flasche zu Hause gegriffen. Und dann sitzt er mit dir da draußen oder steht da in der Herbstfrische und will gerade trinken. Und du siehst, das ist Gift. Und du sagst, wohl bekommt's. Sei gesegnet, Bruder. Ich mische mich doch nicht in deine privaten Dinge ein. Ich bin tolerant. Ich lasse jeden seine Sachen. Weißt du, ich bin ein Mann von Liebe. Bist du nicht. Du bist absolut hartherzig. Aber wenn der gerade ansetzt, ist, halt, stopp, oder du reißt ihm die Flasche weg. Im ersten Moment, wo er nicht versteht, was du machst, wird er sagen, wie kannst du so lieblos sein? Aber wenn du sagst, lies mal das Etikett, Und er sieht, da steht drauf Gift. Der fällt dir um den Hals, der küsst dich ohne Ende und sagt, du hast mir das Leben gerettet. Oh, danke für deine Liebe. Aber im ersten Moment wird er sagen, wie kannst du mich so anfahren? Wie kannst du mir meine Flasche wegnehmen? Verstehst du das Bild? Wenn du weißt, was die Wahrheit ist und du liebst Menschen, wirst du ihnen sagen, was die Wahrheit ist. Auch wenn sie das missverstehen, auch wenn sie mit dir böse sind, du hast keine andere Wahl, weil die Liebe Gottes drängt dich. Und weil wir so im Abfall begriffen sind und die Sache so den Bach runtergeht, die, die diese Brautgesinnung ergreifen und anfangen zu leben, werden das religiöse System stören. Unser Ziel ist nicht, das religiöse System abzuschaffen und zu beerdigen, aber Menschen herauszuholen, Menschen zu retten, Menschen in die Wahrheit und in die Freiheit zu bringen und Menschen in die Abhängigkeit Christus gegenüber zu bringen. Das ist unser Ziel. Aber du wirst störenfried sein. Du wirst Probleme erzeugen. Du wirst verleumdet werden. Man wird schlimme Dinge über dich erzählen. Und am Nachmittag oder am Abend, je nachdem, wie wir da vorangehen, werden wir lernen, wenn wir mehr von Gott bekommen, sind wir gut gepolstert und gut ausgerüstet. Und Gott wird mitten in der Verfolgung uns trösten und uns so nah sein und uns so stärken, dass wir nicht sagen werden, warum habe ich nur diesen Weg gewählt? Hätte ich doch etwas Sanfteres gewählt, etwas Kompromissbereiteres, sondern wir werden sagen, Dank sei Gott für diesen Trost, für diese Nähe, für diese Liebe. Halleluja. Amen. Vater, wir danken dir, dass du uns rufst zu heiliger Einseitigkeit, zu Einfalt, Aufrichtigkeit und Gradheit Christus gegenüber. Und das heißt auch seinem Wort gegenüber. So segne ich jetzt jeden, der innerlich beunruhigt ist, aufgestört ist, dass er sich hineinbegibt in das Wort und den Anspruch, den du hast, den du verkündigt hast durch die Apostel. Möge Wahrheit hell leuchten in unserem Denken. Und mögen wir diesen Eifer haben, unser Denken in Übereinstimmung zu bringen mit deinen Wahrheiten, damit du tief wirken kannst an unserem Herz. Halleluja. Amen.